Verwaltung Digital Insights, der Vitaco-Podcast. Herzlich willkommen zur 8. Folge. Mein Name ist Lars Hoppmann, Geschäftsführer Vorstand. Dieser Podcast ist für und mit Menschen, die die digitale Transformation im öffentlichen Sektor nicht nur diskutieren wollen, sondern sie ganz konkret ausgestalten. Zunächst an alle Zuhörenden, abonniert und teilt gerne diesen Podcast, bereitgestellt auf allen bekannten Plattformen. In dieser Episode wagen wir einen Blick in den Maschinenraum der föderalen Digitalisierung. Wir sprechen vor allem auch über das digitale Fundament, auf dem unser Staat in Zukunft stehen soll. Es geht um Architektur, es geht um Standards, es geht aber auch um die Frage, wie wir diesen Wildwuchs im digitalen Verwaltungsdeutschland eingefangen bekommen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der perfekt die Brücke zwischen einer technologieorientierten Privatwirtschaft, aber auch der staatlichen Umsetzungskompetenz bildet. Er war fast ein Jahrzehnt bei IBM in der Beratung, war auch in der Bundesverwaltung tätig, trieb als Innovation Lead beim Think Tank Agora Digitale Transformation neue Konzepte voran und leitet heute bei der FITCO die Abteilung Föderales IT-Architekturmanagement und Cybersicherheit. Herzlich willkommen, Tilak Mahendran. Lieber Tilak, schön, dass du da bist.
Lieber Lars, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf heute und auch auf das Gespräch mit dir.
Du hast lange Zeit schon bei der IBM die Perspektive der Privatwirtschaft kennengelernt und bist nun in einer zentralen staatlichen Steuerungseinheit, der FITCO. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Wie viel hast du eigentlich von diesem doch technologiegetriebenen Spirit aus der Privatwirtschaft? Wie viel ist da eigentlich so in unserer föderalen IT-Infrastruktur, in unserem Umfeld? Wie viel ist davon eigentlich da? Also wie groß ist da eigentlich der Unterschied für dich?
Ja, erst einmal muss man ja festhalten, dass ich das große Privileg hatte, in einem Tech-Konzern moderne Arbeitsweisen kennenzulernen, moderne Technologien kennenzulernen und mit sehr vielen kompetenten Menschen auch zusammenzuarbeiten. Das war ein Glücksfall für mich, weil ich in dieser Zeit eine sehr steile Lernkurve genießen konnte. Ich hatte ja damals auch schon den ersten Schritt in die Bundesverwaltung getätigt und hier auch erste Erfahrungen in der Verwaltungswelt, in der öffentlichen Verwaltungswelt gesammelt. Insbesondere auf Bundesebene war es mir dann auffällig, dass es gewisse Häuser gibt, die eher progressiv agieren im technologischen Sinne als auch im Zusammenarbeitsmodus. Und es gibt wiederum andere Häuser, die eher wie eine klassische Behörde beziehungsweise wie ein klassisches Ministerium auch agieren. Also so, wie wir die Stereotype kennen. Und spannend war es dann für mich auch zu verstehen, wenn ich dann auch nochmal in die Verwaltung zurückkehre, sind mir zwei Dinge wichtig. Also zum einen möchte ich in dieser Rolle Impact erzeugen und zum anderen muss es eine Behörde sein, die auch die neue Welt, die moderne Welt reflektiert und auch mit reinnimmt in die Arbeitskultur. Und das empfinde ich sehr stark derzeit bei der FITCO. Ich arbeite mit hochkompetenten Menschen zusammen, die aus idealistischen Gründen ihre fachliche Expertise auch mit reinbringen. Und es macht einfach enorm Spaß. Und das ist das, was mich auch sehr stark an die Privatwirtschaft erinnert, dass ich in Meetings reingehe und mir denke, das sind aber tolle Ideen, das sind inspirierende Gedanken. Okay, wie können wir das Ganze jetzt in die Umsetzung bringen? Und da fängt der Spaß dann bei mir an. Ich kann mir gut vorstellen, dass es an anderen Stellen in der Verwaltung teilweise, wenn nicht sogar sehr anders aussieht. Und ich bin da ein großer Fan davon, dass die Menschen auf sich selber hören und dann schauen, welche Werte in welchen Behörden dann auch vorfindbar sind. Meine These wäre hier, dass wir in der öffentlichen Verwaltung stärker und stärker in Richtung FITCO-Modell uns auch entwickeln.
Aber das ist auch tatsächlich auch genau meine Wahrnehmung. Es ist ganz unterschiedlich, mit welchen Player man auch unterwegs ist, mit wem man spricht, auch gerade auf der kommunalen Ebene. Du hast da wirklich Kommunen, die sind auch technologisch ganz, ganz weit vorne. Beispiel KI. Die haben vor 3-4 Jahren schon angefangen mit KI zu experimentieren, haben dann schon die ersten Bots gehabt und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich die doch eher klassisch verwaltungsorientierten Einheiten. Da dauert das etwas länger, bis dann mal die technologische Innovation dann tatsächlich auch vor Ort eintritt. Ich starte ja auch jede Folge von mir mit einem Klickmoment. Und da habe ich bei dir einen ganz eindeutigen, wo ich auf dich, ich sag mal, aufmerksam geworden bin. Und zwar war das tatsächlich beim IT-Planungsratskongress, ich glaube, in Hannover war der. Mhm. Da hast du noch in deiner Rolle bei Agora, beim Think Tank Agora Digitale Transformation vorgetragen. Und da war so ein Kernsatz von dir: Wir haben in Deutschland gar nicht so das Problem, dass wir zu wenig Digitalisierung haben, sondern wir haben eigentlich viel zu viel Digitalisierung, aber so in Stückchen immer. Und du hast das, glaube ich, festgemacht in deinem Vortrag da an den verschiedensten Authentifizierungs- und Identifikationssystemen, die wir in Deutschland haben. Und das fand ich total interessant, dass einer sagt, okay, das Problem ist nicht zu wenig Digitalisierung, es ist zerstückelte Digitalisierung. Das fand ich total klasse. Kannst du das nochmal so aus deiner Wahrnehmung auch mal so erzählen, auch aus dieser Studie heraus, was da so die wichtigsten Ergebnisse da auch noch waren dabei?
Natürlich, sehr gerne. Und ich kann mich an den Tag auch noch sehr gut erinnern, weil ich auch an dem Tag viele Menschen wiedergesehen habe, mit denen ich jetzt tatsächlich auch sehr eng zusammenarbeite. Also so schließen sich auch nochmal die Kreise. Ich hatte bei der Agora digitalen Transformation an der Stelle einen lieben Gruß an meine ehemaligen Kollegen, die ich nach wie vor noch sehr wertschätze und auch schaue, welche Arbeit sie heute durchführen. Wir haben uns die Frage gestellt, oder ich habe mir insbesondere die Frage gestellt, was zeichnet denn international erfolgreiche Länder im Kontext der öffentlichen Verwaltungsdigitalisierung aus? Gibt es ein Muster, welches wir ableiten können? Gibt es gewisse Ansätze, die wir ableiten können? Und dabei festgestellt, dass ein besonderer Ansatz, der nennt sich Government as a Platform, beziehungsweise DPI, Digital Public Infrastructure, da gibt es kleine Änderungen, Unterschiede zwischen den zwei Ansätzen, aber im Großen und Ganzen geht es in eine ähnliche Richtung, festgestellt, dass es sinnvoll ist, dass wir einen gemeinsamen Kern bereitstellen, wo wir gemeinsame Basisdienste, und das sind die Dienste, die du eben angesprochen hast, Authentifizierung wäre so ein Basisdienst, Bezahlsysteme oder Datenaustauschsysteme, das sind Aspekte, die fachunabhängig sind und deswegen auch vor die Klammer gezogen werden sollten. Diese Basisdienste sollten dann aber auch in einer hohen Qualität angeboten werden. Hochverfügbar sollte das Ganze sein, über Self-Service-Portale sollte das erreichbar sein, mit einem Service-Level-Agreement versehen und dann können wir auch Verwaltungsleistungen schneller bauen, günstiger bauen, Fachverfahren schneller bauen, günstiger bauen, innovativer bauen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, schaue ich mir mal an, was wir in Deutschland so haben. Ich habe ja auch gewisse Jahre in der Bundesverwaltung verbracht und da auch schon mal den Einblick in die unterschiedlichen Häusern erhalten und war dort schon erstaunt, wie heterogen die IT-Landschaft innerhalb der Bundesebene sogar aufgebaut ist. Und ich hatte mir dann den Spaß erlaubt, dass ich mir mit einigen weiteren Kolleginnen und Kollegen, dass wir auf die Suche gegangen sind im Internet und geschaut haben, welche Basisdienste haben wir denn derzeit in Deutschland? Und surprise, surprise, es sind relativ viele Basisdienste und daher kommt auch die Aussage, eigentlich haben wir schon relativ viel erreicht in der Digitalisierung. Wenn wir uns nur die Output-Schiene anschauen, wenn wir uns dann die Wirkungsschiene anschauen, dann sehen wir, dass wir hier noch einen riesen Gap haben, dass die tatsächlichen Mehrwerte auch abgeleitet werden. Wir haben tatsächlich über 130 solcher Basisdienste gefunden. Wir haben diese Basisdienste, die wir erfasst haben, dann mal gemappt auf die Government as a Platform-Logik beziehungsweise auf die DPI-Logik, um zu schauen, welche der bestehenden Basisdienste zahlen denn auf diese Logik ein. Dabei sind wir auf etwa 30 dieser Komponenten herausgekommen. Spannend war es hier zu sehen. Einzelne dieser Komponenten kannten wir schon aus der Vergangenheit, andere kannte ich jetzt persönlich noch nicht. Wir sind dann auf die Suche gegangen, auf Behörden zu sprechen gekommen, mit Menschen haben wir Kontakt gesucht, die in der Verwaltung arbeiten, um zu verstehen, ja du, wie schätzt du denn diese Basisdienste ein? Und Lars, ich kann dir sagen, die Rückmeldung war sehr breit von das ist super, top. Ich konnte das innerhalb von kürzester Zeit in meine Software mit einbinden, bis hin zu ich warte heute noch auf eine Rückmeldung von dem Dienstleister, dass wir dann Gespräche führen können, wie die Integration stattfindet. Und da haben wir das größere Problem, neben dem Aspekt, dass wir lange Zeit nicht abgestimmt auch im föderalen Raum diese Entwicklung getätigt haben, haben wir aus dieser historischen Entwicklung heraus jetzt den Fall, dass die Komponenten und Dienste, die wir derzeit produktiv im Einsatz haben, qualitativ sehr heterogen sind. Die einen sind gut, die anderen sind schlecht, die einen wurden erst vor x Jahren, also vor einigen wenigen Jahren entwickelt, basieren deswegen auf modernen Entwicklungsansätzen, basiert deswegen auf moderner Technologie. Andere wiederum wurden vor etwa 10, 15 Jahren entwickelt und das sage ich jetzt nur zugespitzt, um einen Punkt rüberzubringen, so ist es in der Realität nicht, aber zugespitzt wurde das seit 15 Jahren nicht mehr angefasst und so empfinden wir dann auch eine Integration beziehungsweise dann auch eine Nutzung, wenn wir das nutzen wollen. Wenn wir uns nämlich anschauen, was andere Länder machen. Dazu hatte ich mir mir diverse Länder angeschaut und insbesondere auch nochmal angeschaut, ob wir auch Länder finden, die auch auch föderal strukturiert sind, haben wir feststellen können, dass es relativ wenige Basisdienste sind, womit wir starten. Und das ist die DPI-Logik. Da haben wir drei solcher Basisdienste. Die hast du eben auch schon genannt. Authentifizierung. Du hast den Punkt Bezahlung und du hast den Punkt Datenaustauschsysteme. Wenn wir uns andere Länder, und das ist beispielsweise in Indien der Fall, aus der G20-Präsidentschaft von Indien sind auch noch diese DPI-Prinzipien nochmal auf formeller Ebene beschlossen worden, also auf staatlicher Ebene auch nochmal beschlossen worden. Wir haben dann wiederum skandinavische Länder, die bis zu 15, 20 unterschiedliche Basisdienste anbieten. In England ist es tatsächlich der Fall, also in Großbritannien habe ich auch 10 Jahre meines Lebens verbracht. Meine Familie ist immer noch in England, deswegen verfolge ich auch gerne immer nicht nur die politischen Diskurse in England, sondern auch die Verwaltungsdigitalisierungsentwicklung in England. Dort sind es 4 solcher Dienste. Worauf ich hinaus möchte, das Ganze ist dynamisch. Das Ganze ist aber nicht gleichzusetzen mit 130 Basisdiensten, sondern im Gegenteil, wir müssen uns anschauen, was benötigen wir tatsächlich. Und ich empfinde, dass wir hier eine größere Herausforderung haben, die wir bisher noch nicht sinnvoll gelöst haben. Die Frage, dass wir uns die Frage stellen, was brauchen wir denn überhaupt? Für welche Zwecke? Und sind die A vorhanden? B, wenn nicht, was ist unser Plan, um diese zu entwickeln zu lassen? Und wie können wir sicherstellen, dass die Entwicklung dann auch in unsere Systeme mit reinpasst? Und das ist auch eines der Gründe, das ist eine sehr lange Antwort, die ich dir gerade gebe, ne Lars, das fällt mir auch gerade auf.
Alles gut.
Das ist auch eines der Gründe, warum ich jetzt am Ende tatsächlich bei der FITGO gelandet bin, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir über architektonische Arbeit sehr gut verstehen können, was wir benötigen, wo wir Lücken derzeit sehen und wie wir das Bestehende dann auch weiterentwickeln können. Und da sehe ich das große Potenzial jetzt auch für uns als Deutschland in den kommenden Monaten, aber erst recht in den nächsten Jahren, weil uns fehlte bisher der Bebauungsplan für dieses Haus. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Häuser gebaut. Das eine Haus war 2 Meter hoch, das andere Haus war 15 Meter hoch. Und wir haben uns dann gewundert, warum wir nicht die gleichen Türen installieren konnten in den Häusern, weil die Rahmen unterschiedlich groß sind. Oder warum wir nicht die gleichen Stecker nehmen konnten, weil die Steckdosen unterschiedlich groß sind. Also hier komme ich zu dem Punkt zu sprechen, Standards. Standards im architektonischen Kontext. Und das sind im Großen und Ganzen die Empfehlungen, die wir als Agora dann, die ich damals oder die meine Kolleginnen und Kollegen damals als Agora im letzten Jahr auch ausgesprochen haben, wir müssen gar nicht so groß anfangen. Lass uns bitte klein anfangen und dann kontinuierlich dynamisch weiterentwickeln mit einem architektonischen Ansatz, sodass wir dann auch bedarfsorientiert und fachgerecht diese Entwicklung vorantreiben können und dass die Gefahr nicht ist, die wir vielleicht hier und da auch schon in der Vergangenheit hatten, dass solche Entscheidungen mehrheitlich politisch getroffen worden sind oder mehrheitlich aus einer Sunk-Cost-Gedanken gefolgt ist. Wir haben ja jetzt schon die letzten 20 Jahre in dieses System investiert. Das können wir doch nicht einfach so aufgeben. Dann wäre die Zeit ja auch umsonst gewesen. Nein, die Frage ist, wie wollen wir mit unserer Zeit in Zukunft umgehen?
Ja, du sprichst ja natürlich vorhin auch an, was passiert jetzt um das Thema Deutschland-Stack. Was ist das Thema Deutschland-Architektur? Wie kommen wir da jetzt natürlich auch voran? Wo sind da dann auch wirklich die Dinge, die wirkungsorientiert sind und die dann auch wirklich Impact dann auch haben? Bei den Bürgerinnen, beim Bürger, bei der Wirtschaft. Ich möchte aber vorher nochmal einen Schritt nochmal so zurückgehen, weil du hast natürlich auch angesprochen und diesen Kontext international finde ich da sehr, sehr interessant. Wir sagen ja auch mal, ja, wir sind so stark föderal orientiert und der Föderalismus macht uns das so schwer und das geht alles gar nicht, das wird alles viel, viel besser gehen, wenn wir nicht mehr föderal unterwegs sind. Du hast aber auch gerade angesprochen, es gibt ja auch andere föderal organisierte Staaten. Wie können wir denn dieses Spannungsverhältnis eigentlich noch auflösen? Hast du eine Idee, einen Ansatz? Also wir kommunallos sagen ja immer hier, dass wir singen das hohe Lied der kommunalen Selbstverwaltung, ne? Das ist an vorderster Stelle. Und die auf der Bundesebene, naja, die können ihre Gesetze machen, aber wir setzen sie um und wir wissen auch, wie man sie umsetzt. Wie kann man so eine Blockade irgendwie noch aufheben? Oder siehst du da schon Veränderungen in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit, zumindest im digitalen Kontext, über den wir hier sprechen?
Die Hörerinnen und Hörer werden es wahrscheinlich nicht sehen. Ich lächle schon die ganze Zeit, seitdem du die Frage stellst, weil das ein Punkt ist, der mir jetzt schon häufiger begegnet ist in den letzten Jahren. Also dafür würde ich auch gerne ein wenig ausholen. Es gibt ja historische Gründe, warum wir in Deutschland derzeit einen Föderalismus haben. Es gibt auch Gründe in anderen Ländern, warum der Föderalismus da ist. Das bringt viele Chancen mit sich. Das bringt aber auch viele Herausforderungen mit sich, die wir ja auch insbesondere im Verwaltungsdigitalisierungskontext jetzt in den letzten 20 Jahren, 25 25 Jahren mittlerweile ja auch oder fast schon 30 Jahren mittlerweile ja auch schon erlebt haben. Ich möchte hier auf das Jahr 2009 hindeuten. Im Jahre 2009 gab es ja eine Föderalismusreform und ich bin immer ein großer Fan davon, dass wir uns das Thema anschauen und uns anschauen, wie wir dieses System verbessern können und das auch noch reformieren können. Das wurde getan im Jahre 2009. Im Jahre 2009 wurde auch festgestellt, es ergibt wahrscheinlich Sinn, dass wir föderal übergreifend zumindest im Verwaltungsdigitalisierungskontext auch zusammenarbeiten. Ich hatte mir nämlich letztes Jahr, als ich die Studie aufgesetzt habe, mir auch Modelle angeschaut, die im föderalen Kontext funktionieren können, hatte dabei im Rahmen dieser Recherche festgestellt, ich bin da ganz ehrlich, 2009 hatte ich noch andere Gedanken als die Verwaltungsdigitalisierung und auch andere Hobbys als die Verwaltungsdigitalisierung. Das ist an mir damals vorbeigegangen, da erst im letzten Jahr nochmal festgestellt, dass wir hier eigentlich die rechtliche Grundlage gesetzt haben, sodass wir auf einer interföderalen Ebene eigentlich einen gemeinsamen Boden bereitstellen können, sodass die föderalen Ebenen darauf ihre föderalen Eigenheiten auch entsprechend ausleben können. Derzeit ist es so, dass wir das Rad auf föderaler Ebene mehrfach neu entwickeln. Was wir jetzt mit einem Deutschland-Stack, mit Artikel 91c, das ist die Föderalismusreform aus dem Jahre 2009, hergestellt haben, ist, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, einen gemeinsamen Boden zu stellen, der fachunabhängig ist. Also diese Aspekte, wo das Rad nicht neu erfunden werden muss und wo, wenn wir das Rad sogar neu erfinden, wir uns die Frage stellen können, ist das Rad jetzt dadurch runtergewonnen? Die Antwort ist natürlich nein, weil das Rad ist, das haben wir schon gelöst als Problem, das müssen wir nicht neu entwickeln. Und das darauf aufbauen, die fachlichen und regionalen und föderalen Aspekte dann ihre Innovation, ihre Entwicklungskraft dann auch leisten können. Derzeit ist es so, dass die Entwicklungskraft und dass die Innovationskraft auch in fachunabhängige Aspekte mit reinlaufen muss, sodass wir relativ geschlossene Systeme haben, wo eine Authentifizierung eine Rolle spielt, wo Bezahlung eine Rolle spielt. Und wir wollen eine Welt erreichen, wo wir eher über Microservices solche Dienste bauen und Dienste von einem Bund oder von einer FITGO mit einbinden, die fachunabhängig sind und wo sichergestellt ist, hier fand schon eine Barrierefreiheitsprüfung statt, hier fand schon eine Datenschutzprüfung statt, hier fanden schon sonstige Prüfungen und Compliance-Sichtungen fanden hier schon statt, sodass es lediglich nur noch eingebunden werden muss. Und schöner wäre es ja noch, wenn du das Ganze unentgeltlich einbinden kannst. Und das ist das, was wir als FITGO auch jetzt mit unseren bestehenden Produkten auch schon anbieten können über APIs, dass diese auch unentgeltlich angebunden und eingebunden werden kann. Mein Punkt ist hier sehr stark. Diesen Ansatz, den wir jetzt wählen, eine plattformbasierte Verwaltung, passt perfekt zur föderalen Welt, weil wir hierdurch unsere föderalen Ebenen sogar stärken können. Die Alternative wäre gewesen, dass wir eine Stelle haben, so wie es in anderen Ländern der Fall ist. Diese Alternative ist übrigens bei uns nicht real, weil wir halt ein föderales System haben. Die Alternative in den anderen Ländern ist, dass es Vorgaben aus einer Stadt heraus gibt und diese Vorgaben umgesetzt werden müssen. Hier sind jetzt die Vorgaben folgende. Wir ermöglichen es euch, eure Produkte, eure Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen schneller und günstiger zu bauen. Und wir stellen sicher, dass diese Aspekte, die besonders kritisch sind und fachunabhängig, dass ihr euch überhaupt keine Gedanken dazu machen könnt. Dafür müssen wir aber auch wissen, was sind denn eure Bedarfe? Und da bin ich wieder bei dem Punkt architektonische Arbeit, inwieweit das dann auch helfen kann, so etwas zu strukturieren, weiterzuentwickeln. Indien ist ein föderales Land. Wir haben Österreich, wir haben den Fall in Australien, wo auch ein plattformbasierter Ansatz verfolgt wird. Wir haben diesen Ansatz teilweise tatsächlich auch in den Vereinigten Staaten, wo wir ein föderales Land haben. In Kanada ist es das Gleiche. Eine spannende Anekdote vielleicht aus letztem Jahr, als ich mir die ausländischen Länder oder die DPI-Länder und Government-as-a-Platform-Länder im Ausland angeschaut habe, habe ich mir insbesondere auch Kanada angeschaut. Kanada hat ja historisch bedingt eine enge Verbindung zu Großbritannien und sind ja heute noch Teil des Commonwealths und haben deswegen auch nochmal auf staatlicher Ebene einen guten Austausch. Was sie dann gemacht haben, ist folgendes. Die haben den Code genommen von einem Basisdienst, den Großbritannien entwickelt hat. Großbritannien hat das auf Open-Source-Basis dann entwickelt und auch bereitgestellt. Kanada hat sich gedacht, gut, das Rad wird schon erfunden, kopieren wir das und passen das leicht an. Und die waren innerhalb kürzester Zeit in der Lage, dann diesen Dienst dann auch für die kanadische staatliche Verwaltung dann auch anzubieten. Und so stelle ich mir das auch in Zukunft vor, dass wir innereuropäisch dann auch solche Aspekte miteinander teilen können oder uns gegenseitig inspirieren können. Weil spannend, wenn wir uns Europa als solches anschauen. Europa fährt im Großen und Ganzen heute schon eine plattformbasierte Verwaltung. Beispielsweise werden Common Building Blocks, also letztendlich Basisdienste, werden bereitgestellt, um teilweise eine Registermodernisierung in den einzelnen Ländern durchzuführen oder auch andere Aspekte durchzuführen. Der Sinn der Sache ist, dass dadurch eine Interoperabilität gewährleistet ist und dass wir grenzüberschreitend dann auch die Technologie weiter nutzen können und dass Bürgerinnen und Bürger deswegen auch weniger Brüche haben, die dann zu Problemen führen. Und die EU stellt sicher, dass diese Building Blocks, die bereitgestellt werden, qualitativ hochwertig sind, weiterentwickelt werden und dass Entwicklerinnen und Entwickler auch einen niedrigschwelligen Zugang dazu haben. Also worauf ich hinaus möchte, dieser Ansatz, den wir als Agora letztes Jahr angesprochen haben, den viele andere Länder auch fahren, gibt es in Deutschland in etwas fragmentierter Form. Ja. Die föderale Digitalstrategie 2023, ja auch die FITGO maßgeblich mitgestaltet hat, hat hier auch das Bekenntnis schon 2023 mit reingebracht. Wir streben eine plattformbasierte Verwaltung an. Also wir sind eigentlich gerade auf einem guten Weg. Das Herausfordernde ist, wir sind hier am Anfang des Wegs und wir haben die historisch gewachsene Landschaft. Und da kommen die Herausforderungen mit sich, weil das große Problem, das wir bisher hatten, ist, dass wir nicht in die Breite kommen. Und das ist der Punkt, den du ja auch nochmal eben angesprochen hast. Die Kommunen, dort spielt die Musik, dort wird auch verstanden, wie die Eigenheiten ticken und dort wird auch verstanden, wie mit den Menschen umzugehen ist vor Ort.
Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dein leidenschaftliches Plädoyer für den Föderalismus. Das ist nämlich genau das, was ich auch mal sage. Föderalismus ist das Wichtigste, auch aus unserer Historie in Deutschland, glaube ich, was uns immer noch das gewährleistet, was wir jetzt aktuell haben. Und wenn man dann zum Thema, ja, Verwaltungsdigital und Föderalismus, das passt nicht zusammen, da sage ich immer, naja, wenn man doch eigentlich Föderalismus organisieren kann, dann doch gerade mit IT. Also das ist ja für mich, also oft ist ja diese kontraproduktive oder diese Kontrasicht hier immer so im Raum. IT kann Föderalismus, ja gerade IT kann ja Föderalismus abbilden, man muss es nur schlau machen und man muss es organisieren. So, zum Organisieren möchte ich dich jetzt auch mal ein paar Sachen mal fragen. Du hast ja auch jetzt viel aus deiner Zeit jetzt bei Agora jetzt auch mal berichtet und gerade natürlich diese internationale Sicht hier auch mal so eingebracht. Jetzt der jetzige Aufbau, den wir jetzt aktuell haben, wir haben den IT-Planungsrat, der gesichert, der in einem staatlichen Ordnungsrahmen funktioniert. Wir haben dann mit der FITGO, wo du jetzt ja seit April tätig bist, dann tatsächlich auch mal den Muskelarm dieser föderalen Gremiums, dieser föderalen Arbeit. Erklär doch mal so ein bisschen, was machst du jetzt mit deiner Abteilung auch bei der FITGO und was sind so die Themen in Richtung Architektur, so die Schwerpunkte, die du jetzt wirklich mit deiner Abteilung dort auch hast.
Ja klar, sehr gerne. Und darüber rede ich auch sehr gerne, weil das meinen Alltag derzeit sehr stark natürlich tangiert seit dem 1.4. und das meine Lieblingsthemen auch derzeit sind. Also erst einmal müssten wir festhalten, die FITGO ist eine Behörde. Wir sind eine Behörde, die den IT-Planungsrat in der Umsetzung unterstützt. Das heißt, der IT-Planungsrat, ein strategisches Gremium, wo wir CIOs der Länder haben, die gemeinsam mit dem Bund auch Entscheidungen treffen, die von föderaler Relevanz sind für die föderale Verwaltungsdigitalisierung, aber auch teilweise für andere Bereiche. Und die Beschlüsse, die hieraus ploppen, landen dann in aller Regel bei uns. Und wir schauen uns dann an, okay, wir haben jetzt den Auftrag erhalten, dass wir architektonische Arbeit leisten sollen. Wir haben den Auftrag erhalten, dass wir jetzt Produktarbeit leisten sollen, weil wir folgenden Bedarf auf IT-Planungsratsebene entdeckt haben. Und dann haben wir, den Punkt hast du ja auch gerade nochmal angesprochen, relativ frisch. Den IT-Planungsrat gibt es seit 2010. Ich hatte ja vorhin schon die Föderalismusreform erwähnt. Die ist aus dieser Föderalismusreform heraus entstanden, der IT-Planungsrat. Und seit einigen Jahren haben wir jetzt auch eine Digitalministerkonferenz, weil wenn wir uns die Fachministerkonferenzen-Liste mal anschauen, ist die Liste relativ groß. Und ich hatte mich tatsächlich auch schon in den letzten Jahren gefragt, wäre es dann nicht folgerichtig, dass auf dieser Ebene dann auch das Thema Digitales verankert wird. wird. Das Ganze ist auch so gekommen. Ich bin froh, weil das ist insbesondere die Ebene, wo wir politische Verabredungen treffen können, um dann über einen IT-Planungsrat und eine FITCO und auch weitere Player diese Umsetzung dann auch durchzuführen. Und derzeit ist es so, dass wir einen Deutschland-Stack haben. Wir hatten es ja gerade schon thematisiert. Ihr hattet das Thema Deutschland-Stack ja auch schon in euren diversen Kommunikationskanälen ja auch schon mehrfach thematisiert. Deswegen würde ich jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe im Deutschland-Stack gehen. Das hatte ich ja auch schon vorhin kurz angesprochen. Basisdienste, du bindest das ein, um schneller und günstiger Fachverfahren zu bauen und moderner und als auch Verwaltungsleistung zu bauen. Und das Thema, das häufig untergeordnet in diesem Kontext betrachtet wird oder zumindest in meinen Augen im letzten Jahr besonders untergeordnet betrachtet wurde, ist das Thema Architektur. Weil die Frage ist natürlich, wie spielen diese Dienste denn überhaupt zusammen? Wir können, ich kann hier zu Hause eine Tür entwickeln, in eine große Tür bauen. Meine Nachbarn könnten eigenständig Türen bauen, aber solange das Ganze nicht abgestimmt ist miteinander, werden diese Türen anders aussehen. Und diese Türen werden nicht miteinander funktionieren können und nicht in denselben Rahmen passen, weswegen es auch hier wichtig ist, einen entsprechenden Bebauungsplan dann auch vorzugeben. So stelle ich mir Architekturarbeit vor und so versuche ich auch Architekturarbeit zu übersetzen. Das ist tatsächlich relativ gut vergleichbar mit der klassischen Architektur, die wir haben. Bevor wir ein Haus bauen, sollten wir uns Gedanken machen, wie sollte dieses Haus aussehen, damit die Räume das ermöglichen können, was sie ermöglichen sollen. Da stellt sich natürlich die Frage, was sollen die Räume denn überhaupt ermöglichen? Mhm. Warum brauchen wir diese Räume denn überhaupt? Warum wird dieses Haus denn gebaut? Und hier kommt die Architekturarbeit rein, dass beispielsweise über Fähigkeitenkarten festgestellt wird, welche Capabilities brauchen wir denn überhaupt? Wenn wir jetzt bei dem analogen Haus bleiben, wäre das Beispiel, das wird ein Bürogebäude. Es muss sichergestellt werden, dass die Menschen am Computer arbeiten können, dass es Räume gibt für Austausch, dass es Räume gibt, wo wir Infrastruktur hinstellen können und so weiter und so fort. Und dieselbe Logik ist natürlich auch anwendbar im digitalen Raum. Wofür brauchen wir XY? Das sollte festgestellt werden und das geht dann über eine architektonische Arbeit. Und hier sind unsere Arbeiten derzeit auf Hochtouren im Kontext der Deutschlandarchitektur, um für den Aspekt Deutschlandstack, hier gab es ja den Beschluss aus dem Frühjahr zu den Basisdiensten als auch zu der Peripherie, dass wir das in einem Einklang bringen in diesem Haus. Und viel wichtiger in meinen Augen, so ein Deutschlandstack ist nicht statisch. Das hatte ich versucht ja am Anfang auch nochmal darauf hinzuweisen. In Finnland sind so und so viele Komponenten, in Indien sind so und so viele Komponenten. Spannend ist hier, das verändert sich in den Ländern. Das bleibt dort nicht statisch, weil das ja auch naheliegend ist. Die Technologie verändert sich, die gesetzlichen Grundlagen verändern sich, die Anforderungen verändern sich und da müssen wir auch schnell anpassen können. Und insbesondere hier kommt auch nochmal architektonische Arbeit mit rein, um zu verstehen, wo haben wir denn derzeit Lücken? Welche dieser Dienste sollten wir prioritär entwickeln? Und insbesondere hier neben der architektonischen Arbeit gilt es, also das sind dann Artefakte, die aus dieser Arbeit heraus entstehen. Aber wir müssen ja aber auch Gespräche führen und verstehen, wie sehen denn die Anforderungen seitens Länder und insbesondere seitens Kommunen aus? Weil die ganzen Technologien, die jetzt entwickelt werden, müssen ja dann am Ende des Tages mit dem historisch gewachsenen dann auch passen. Auch hier kommt wieder Architekturarbeit rein, dass aufgezeigt werden kann, wie dieser Weg auch aussieht. Okay. Und spannend wird es jetzt in den nächsten Monaten insbesondere für uns, weil ich hatte ja am Anfang den Punkt angebracht, wir haben eine relativ heterogene Qualitätsreife bei den bestehenden Produkten, die derzeit auch im Deutschland-Stack sind und auch bei den weiteren Produkten. Wir müssen diese jetzt zeitnah ertüchtigen und hierfür finden derzeit sehr viele Gespräche im Hintergrund statt mit den entsprechenden Player, um zu verstehen, nach welchen Prinzipien sollen diese auch ertüchtigt werden. Und dort kommt auch wieder die Deutschland-Architektur rein, wo wir Architekturprinzipien entwickelt haben, wo wir aber auch aufzeigen, was diese neuen Bausteine, die wir dann entwickeln, dann auch tatsächlich leisten sollen. Also das Ganze muss Hand in Hand gehen. Im letzten Jahr hatte ich die große Sorge, dass es nicht Hand in Hand gehen wird und dass wir den Deutschland-Stack aus einer politischen Sicht heraus definieren und aus einer politischen Sicht heraus dann auch weiterentwickeln. Und wenn es keine politische Sicht ist, dann sind es die Leute, die am lautesten sind, können wir natürlich alles machen oder wir machen das nachhaltig auf fachlicher Ebene. Und ich bin mittlerweile sehr guter Dinge, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und ich bin froh, dass ich innerhalb meiner Abteilung nicht nur sehr idealistisch geprägte Menschen habe, sondern auch fachlich hochkompetente Menschen, mit denen ich mich ja zusammensetzen kann, wo ich Einschätzungen einholen kann. Weil da bin ich auch ganz ehrlich, die architektonische Tiefe, die habe ich nicht. Deswegen habe ich mich aber auch auf diese Stelle beworben, damit ich mit den Menschen zusammenarbeiten kann, die diese Tiefe mitbringen, sodass wir diese Thematik in den kommenden Monaten voranbringen können.
Ich fand deinen Vergleich total super mit einem Bau eines Gebäudes. Ich habe selber in meinen vorherigen Jobs also mehrere Bauprojekte als Projektleiter verantwortet und dann ein Rechenzentrum gebaut, Bürogebäude gebaut, was man halt so üblicherweise so kennt. Und ich habe dann ganz viel auch mit meinen Entwicklern gesprochen. Natürlich ist dann eine agile Softwareentwicklung ein bisschen was anderes als dann doch ein sehr nacheinander zu erfolgender Bau eines Gebäudes. Aber oft kann man sich da einfach mal ein paar Sachen abgucken. Genau diese Frage, was brauche ich denn eigentlich? Ne? Was will ich denn auch wirklich haben? Und was passt eigentlich perfekt dann nachher zu der Nutzung, zu den Leuten, zu den Menschen, die da drin sitzen oder den Maschinen, die da arbeiten oder die Rechenzentren in Infrastruktur, die ich da irgendwo reinbaue. Ich finde, da kann sich teilweise, können sich IT-Projekte unheimlich viel mal abgucken an ganz normalen Gebäude, also an Bauprojekten. Das finde ich jetzt total spannend. Ich komme mal zurück auf deine Sache, auf deine Ausführungen zur Architektur. Es gibt ja schon lange die föderalen IT-Architekturrichtlinien. Und wie war jetzt, ja, ich glaube, wir beide, glaube ich, auch wirklich auch sagen können, ob die jetzt in der Durchdringung bis jetzt mal richtig Fuß gefasst haben, sei mal dahingestellt. Und das ist noch relativ positiv ausgedrückt. Auch beim Deutschlandstag, wir haben uns ja auch sehr als Vitaco sehr, sehr engagiert, haben in Konsultationsrunden teilgenommen, haben dort auch Workshops durchgeführt. Hatte man natürlich schon ein bisschen das Gefühl, weil man hat am Anfang dann schnell über technische Standards gesprochen. Wo man denkt, naja, aber wofür? Also wie ist so dieses Zielbild? Und ich hatte auf dem diesjährigen Wiederfachkongress IT-Planungsrat tatsächlich auch einen tollen Vortrag gehört. Da ging es nämlich um dieses Thema Deutschlandarchitektur auch und wie er da steht und wie der Stand da ist aktuell auch ist beim BMDS. Eigentlich ist das ja die Arbeit, die vorher gemacht werden muss. Aber wird das jetzt synchronisiert oder überholt jetzt die Architekturarbeit dann doch den Deutschland, was aus meiner Sicht notwendig wäre? Oder bist du jetzt dafür angetreten, genau dieses Überholmanöver zu vollziehen?
Ich glaube, du hast es genau richtig erfasst, Lars. In der idealen Welt würde diese architektonische Arbeit zuerst stattfinden und wir würden über diese Arbeit herausfinden, welche Lösungen notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Jetzt ist die Lage, wie sie ist. Nein. Wir haben das Bekenntnis zum Deutschlandstack. Ich weiß nicht, ob du dich an meine Meinungsbeiträge in den journalistischen Medien aus dem letzten Jahr erinnerst. Ich hatte hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass es sinnvoller wäre, diesen Weg umzudrehen. Im März wurden jetzt Beschlüsse gefasst, wo wir diese Festlegung haben. Was mich positiv stimmt, wir haben diese Festlegung insbesondere im Plattformkern nicht auf 50 Produkte gesetzt, sondern auf einige wenige. Es sind 5 Basisdienste, auf die wir uns geeinigt haben. Und wenn ich hier nochmal in die internationale Praxis schaue, als auch in die Theorie von Government as a Platform und DPI, sind das Aspekte, die in aller Regel benötigt werden. Also aus diesem Grund sehe ich das nicht mehr so kritisch, wie ich das vielleicht Ende letzten Jahres gesehen habe. Hätten wir hier andere Komponenten und Dienste ausgewählt, die nicht auf diese Logik einzahlen, hätte ich nochmal diverse Fragezeichen gehabt. Jetzt gilt es aber, diesen Fundus, diesen Startpunkt zu nutzen und uns auch insbesondere Gedanken zu machen, wie wir diesen Stack jetzt weiterentwickeln. Weil meine These, das ist aber auch nur eine These, ist, dass wir wesentlich mehr solcher Dienste im Plattformkern benötigen, weil das notwendig ist. In England gibt es beispielsweise, es ist jetzt etwas veraltet, aber in England gibt es einen Formularservice, um dieselben Formulare im selben Design mit derselben Erfassung landesweit einzusetzen. Anderes Beispiel. In einem anderen Land gibt es als Basisdienst LLM. Modelle, die ja sicherlich jetzt schon in der öffentlichen Verwaltung einen Großteil der Schatten-IT ausmacht, wenn nicht schon einzelne Verwaltungseinheiten in der Lage gewesen sind. Da kenne ich auch einige, beziehungsweise mittlerweile auch viele, die solche Angebote anbieten. Aber das muss jetzt herausgefunden werden, insbesondere dann, wenn der Stack veröffentlicht wird. Also jetzt gilt der Fokus aufs Erste, dass wir die bestehenden Produkte ertüchtigen, weil die sind auch auf einem unterschiedlichen Qualitätsniveau. In einem nachgelagerten Schritt, sobald dieser Stack dann in der ersten Version auch veröffentlicht veröffentlicht wird, müssen wir uns allerspätestens dann Gedanken machen, wie wir diesen weiterentwickeln, weil hier muss ab diesem Zeitpunkt die Logik greifen, zuerst die Architekturarbeit, um daraus abzuleiten, was die korrekte Lösung ist. Mhm. Und gegebenenfalls haben wir diese Lösung schon, weil das ist auch meine These, dass wir diese vielleicht auch schon haben und wir dann in einem zweiten Schritt verstehen sollten, ist das Ding denn noch gut genug? Wenn nein, raus damit, wie könnte jetzt ein Projektplan aussehen, sodass wir eine Neuentwicklung durchführen und wir uns auch Gedanken machen können, wie sich das dann auch integrieren kann. Ja. Also mich freut's, Lars, dass du das richtig erfasst hast, weil meine Hauptaufgabe in den letzten Jahren war es, insbesondere diese Übersetzungsarbeit zu leisten, dass diese Reihenfolge maßgeblich ist für den Erfolg.
Und vor allem gibt es jetzt ja auch unterhalb des IT-Planungsrats, ich sag mal, ich nenne das IT-Architekturboard, wo du ja auch ganz maßgeblich auch für verantwortlich bist. Wir als Vitaco sind Mitglied im IT-Standardisierungsboard auch. Ja. Da gibt es ja auch Gremien und das versuchen wir auch immer wieder reinzubringen, weil man muss natürlich, wenn man über Software, wenn man über Digitalisierung spricht, auch immer das Lifecycle-Management irgendwo betrachten. Also es ist nämlich nicht so, dass sich man jetzt irgendwo, ich sag mal, per ministerialen Erlass einen Standard als Beispiel jetzt irgendwie festsetzt und dann funktioniert das von allein. Nein, der muss immer wieder geprüft werden, da gibt es immer wieder Alternativen, da muss ein Standard auch irgendwann mal gesagt werden, das ist nicht mehr der aktuelle, wir müssen mal wechseln, um bei Standard zu bleiben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen Lifecycle-Management, wie bei einem ganz normalen Softwareprodukt, dass man das tatsächlich auch in die Digitalisierungsformen und Digitalisierungsthemen einbringt. Und wie gesagt, da haben wir Gremien für, die auch, zumindest ich kann es für Standardisierungsboard auch sagen, wo wir uns selber auch sehr, sehr stark engagieren als Vitaco, die dann auch wirklich gut funktionieren, die dann dafür auch genutzt werden müssen, weil es ist schon wichtig, dass wir alle föderalen Ebenen damit reinbringen. Denn ein so ein Punkt, der ist natürlich für mich jetzt als Kommunaler immer noch so wichtig, wie gelingt tatsächlich so ein Flächenrollout? Also wenn man des Deutschlandsticks ganz konkret, ich habe so große Sorgen und ich sage das bei meinen Vorträgen auch immer, was macht momentan so ein kommunaler IT-Dienstleister? Der betreibt ja, eben mal ehrlicherweise nicht wissenschaftlich analysiert, wie viele das sind, aber ich schätze zwischen 10 und 11 völlig verschiedene Tech-Stacks in seinem Rechenzentrum. Ne? Das heißt, das sind Microsoft-basierte Dienste, dann hast du Kubernetes-Cluster an einer anderen Stelle, dann hast du dies, dann hast du das, hast du jenes, also ganz, ganz viel immer, teilweise sehr, sehr stark natürlich kommt das daher, wo das Fachverfahren oder das Digitalisierungsverfahren, was braucht das eigentlich für eine Infrastruktur? Meine große Sorge ist ja immer, ja, jetzt baue ich halt, ich habe 10 und jetzt kommt der 11., den ich dann noch zusätzlich so integrieren muss. Deswegen plädieren wir natürlich auch ganz, ganz stark als Vitaco. Der Deutschlandstack muss dieses Zielbild sein, das muss diese Zielumgebung sein, auf die man sich auch hinentwickeln kann oder auf die man dann auch sich zukunftsfähig dann offensichtlich auch aufstellen kann, damit wir nicht in die Gefahr kommen, das einfach nur noch als zusätzlichen Stack zu sehen. So meine Sicht der Dinge. Wie siehst du denn konkret den Rollout in der Fläche auch für umsetzbar oder für machbar? Welche Rolle können IT-Dienstleister, öffentliche, private, kommunale, welche können und müssen die da vielleicht auch sogar vereinnehmen, damit es auch tatsächlich dann vor Ort auch ankommt?
Ja, vielleicht zwei Gedanken dazu. Also der erste Gedanke, es wird nicht ohne euch, ohne die Dienstleister, ohne die öffentlichen Einheiten, die bisher in der IT-Landschaft gearbeitet haben, ohne die wird das nicht funktionieren. Das in meinen Augen war eines der Hauptprobleme in der Vergangenheit, dass wir nicht in die Breite gekommen sind, weil wir vielleicht auf einer föderalen Ebene gewisse Entscheidungen getroffen haben und uns gedacht haben, ja, das wird ja sicherlich wie in den anderen Bereichen sein, da wird das überall ankommen. Ja, nee, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, ob wir da nochmal das 10-mal ausprobieren sollten. Wir stehen jetzt bis zum Ende des Jahres im engen Austausch mit dem Bundesdigitalministerium als auch mit den Ländern, um so eine Meilensteinplanung auch zu definieren. Und dazu gehören dann auch Gespräche mit den entsprechenden Playern, sodass verstanden werden kann, wie so eine Umstellung passieren kann und wann diese Umstellung auch passieren kann. Viel wichtiger, und das ist der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, ist zu verstehen, warum sie das denn überhaupt machen sollen. Was haben sie denn davon? Welche Mehrwerte sind davon ersichtlich? Spare ich davon Geld? Sinken dann Entwicklungskosten in der Zukunft? Betriebskosten in der Zukunft? Also diese Fragen sollten auch in Zukunft besser beantwortet werden, als sie bisher beantwortet worden sind. Ich kann verstehen, auf der anderen Seite, dass der Druck, das ist bei allen föderalen Ebenen leider vorhanden, ist relativ hoch, also sowohl der Zeitdruck als auch der inhaltliche Druck, Resultate zu liefern, aber wir sollten hier nicht in die Richtung gehen, dass wir diese Gespräche außer Acht lassen, weil ansonsten wird das nicht in die Breite kommen. Und das muss uns klar sein, dass solche Themen zur Integration, solche Themen zu, was heißt das potenziell auch für ein Geschäftsmodell von einzelnen IT-Dienstleistern, weil wenn wir ganz klassisch nach DPI und Government as a Platform-Logik gehen, sehen wir hier einen sehr neuen Markt, der entstehen kann. Aber das muss auch entsprechend kommuniziert werden. Und es muss kommuniziert werden, dass das auch der Weg ist, den wir in den nächsten Jahren einschlagen. Das, was ich in der Privatwirtschaft auch nochmal sehr stark gelernt habe, Planungssicherheit ist sehr wichtig. Ja. Wenn du deine Planungssicherheit nicht hast, ist es eine schwierige Entscheidung, eine Investition zu tätigen oder eine Investition nicht zu tätigen. Und das ist auch etwas, was wir, und da spreche ich weniger aus Exekutivebene, aber insbesondere auch nochmal auf politischer Ebene stärker voranbringen müssen, sodass wir diese Planungssicherheit auch für unser Ökosystem dann auch geben können, sodass diese Investitionen getätigt werden, sodass darauf Verlass ist, dass in x Monaten oder in x Jahren folgendes Produkt dann vorhanden ist. Aber wir stehen hier gerade am Anfang und diese Gespräche werden jetzt geführt. Es wird zu einer Meilensteinplanung führen und diese werden dann auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, dann über die Gremien, die dann darüber bestimmen, und bis dahin werden diese Gespräche geführt. Wenn das nicht passiert, dann können wir es eigentlich auch sein lassen. Genau. Aber es passiert und es ist vorgesehen.
Da sprichst du einen ganz elementaren Punkt auch an. Das ist das Thema Planungssicherheit, jetzt nicht im Sinne eines Fünfjahresplans, wie man es mal früher aus anderen ehemals deutschen Staaten noch so kennt, sondern tatsächlich diese Sicherheit, dass wenn ich jetzt einen großen Reinvest oder einen großen Invest starte, denn das muss uns allen auch klar sein, die Software, die wir momentan vorfinden, über Cloud Native, da sprechen wir vielleicht so, wenn wir Glück haben, 10-20% stelligen ja. Bereich, Cloud Ready, ich bin mal Optimist, sind wir bei 50%. Alle anderen sind das erstmal nicht. Und da ist natürlich ein riesiger Invest auch erforderlich, um halt eben auf die neuen Technologien, auf eine neue Softwareentwicklung auch zu setzen. Und vor allem das natürlich mit einer unglaublich hohen, ich sag mal, technischen und auch fachlichen Schuld, denn gerade die Fachverfahren, die jetzt ja nicht nur vom öffentlichen IT-Dienstleister, sondern auch gerade von der Privatwirtschaft gebaut worden sind, die sind ja so funktional so gut und so ausufernd entwickelt worden, ausufernd im Sinne, im positiven Sinne, weil es sind alles Anforderungen von Kunden, und die jetzt umzustellen, auf eine neue Architektur zu setzen, das ist ja ein Riesenaufwand, den man hat. Also sowohl natürlich in Personenpower, die man da reinstecken muss, aber natürlich auch einfach schlicht und ergreifend in Geld. Deswegen ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das betrifft so unsere Szene, sage ich jetzt mal, unsere Branche. Ja. Wenn man sich natürlich mal so die Entscheidungsträger vor Ort nochmal anguckt, ich kenne es ja auch, viele, viele Jahre, Jahrzehnte Verwaltungsratssitzung auch gehabt, da muss man auch mit überzeugen können, was bringt mir das denn eigentlich? Wie genau. Wirkt das Thema denn eigentlich bei mir jetzt in meinem Haus? Sei es darum, dass ich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, ich verliere Leute ohne Ende, kann ich an der einen oder anderen Stelle mal vielleicht dann doch ein bisschen Personal einsparen, oder bringt es mir einfach Vorteile in der Bürgerkommunikation, bringt es mir Vorteile in der Geschwindigkeit, wie ich meine Unternehmen mit den entsprechenden Maßnahmen oder Bescheiden dann auch in Anführungszeichen, wie ich die da unterstützen kann, einfach Geschwindigkeit zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden, weil wir das doch sehr, finde ich, in so einer technologieorientierten Architekturebene bis jetzt betrachten und gar nicht so sehr reingehen, ne, was sagt denn der Mitarbeiter, der nachher in dem Bürogebäude sitzen muss? Was findet, wie kann der dann eigentlich am besten arbeiten? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Das möchte ich auch noch einmal ganz stark unterstreichen, dass da noch Potenzial nach oben steckt, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Warum sollte ich etwas machen, was mir wenig bringt? Dafür bräuchte es gute Gründe. Also es gibt viele Gründe, warum wir dann Aspekte und Aktivitäten machen, die uns persönlich weniger bringen. Aber wir wissen, dass das im Großen und Ganzen mehr bringt. Aber wenn wir hier eine Situation erzeugen können, wo Vorteile auf beiden Seiten ersichtlich sind, und die sehe ich ganz klar, dann sollten wir das auch entsprechend kommunizieren und klar und präzise kommunizieren. Ja. Zustimmung.
Das bringt mich eigentlich zum letzten Thema unseres Podcasts heute, das sind die Menschen. Wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen, über Technik, über Organisation, Governance, über Gremien und Organisationen, die dort tätig sind in dem Kontext. Wie siehst du das denn? Also ich persönlich, ich fange jetzt für mich mal an, habe in meiner beruflichen Karriere unglaublich viele fortschrittliche, open, wirklich open-minded Menschen getroffen. Also jetzt nicht nur bei IT-Dienstleistern, sondern tatsächlich auch in Kommunen. Aber natürlich auch mal so das Gegenteil. Was ist denn so für dich eigentlich, wie können wir denn eigentlich diesen Innovationsgrad, diese Geschwindigkeit, wie können wir das denn eigentlich mit einem, ja, ist das noch ein, brauchen wir da einen Kulturwandel von den Mitarbeitern in der Verwaltung? Oder was siehst du da so als wirklichen Hebel auch an, damit das auch vor Ort in allen Ebenen, in allen Organisationen besser und schneller geht?
Ja, du sprichst da, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema an und das ist, würde ich behaupten, ein grundsätzliches Problem, welches ich persönlich jetzt schon seit mehreren Jahren beobachte und was sicherlich seit ein, zwei Jahrzehnten auch schon bei vielen aufgeploppt ist, das Thema, wie können wir Fachkräfte auch für die öffentliche Verwaltung gewinnen und auch binden. Also es ist das Thema, was ich häufig gesehen habe in den letzten Jahren, ist, dass wir Menschen finden konnten und auch für eine kurze Zeit halten konnten und dann plötzlich gesehen haben, dass sie doch andere Anreize woanders gefunden haben. Und hier kommt auch wieder ganz klar die öffentliche Verwaltung als Arbeitgebermarke auch an. Und mit der öffentlichen Verwaltung meine ich dann aber auch, das Ökosystem ist hier explizit mitgemeint. Und da gibt es einfach noch sehr viel Bedarf und Luft nach oben. Ich denke, womit wir in jedem Fall starten können, ist, dass wir aufzeigen können, was für ein Impact erzeugt wird durch die Arbeit, die wir machen. Und die ist real. Die ist in meinen Augen unmittelbarer auf kommunaler Ebene als beispielsweise auf Bundesebene, also dass du das auch nochmal auf andere Art und Weise spüren kannst. Das andere große Thema, was mich ja auch immer gereizt hat in diesem Kontext, wo ich mich bewege, das sind alles komplexe Herausforderungen. Und komplexe Herausforderungen können gelöst werden. Dafür musst du dir aber Gedanken machen und kreativ werden in aller Regel, besonders wenn es Kontexte und Probleme sind, die schon seit mehreren Jahren vorhanden sind. Und da gilt es dann zu verstehen, wie können dann auch Koalitionen geschmiedet werden über Ebenen hinweg. Und ich meine, Lars, wir haben ja schon relativ häufig jetzt miteinander gesprochen und ich würde behaupten, wir haben so eine Ebene erreicht, sodass wir sehr deutlich und gut nichtsdestotrotz uns auch Dinge zurückspiegeln können. Und meine Hoffnung ist, dass wir auf dieser Ebene, also auf dieser menschlichen Ebene, auch nochmal Potenzial nach oben nicht nur sehen, sondern diese auch ergreifen. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir sollen alle menschlich miteinander umgehen, auch in stressigen Situationen und dann auch verstehen, wie wir in stressigen Situationen da rauskommen. Und da wäre ich beim Thema Führungsverständnis, Führungskultur. Das ist etwas, wo ich einen großen Hebel sehe in der öffentlichen Verwaltung und im Ökosystem, sodass insbesondere fachlich versierte Menschen auch das Gefühl haben, dass sie sich gesehen und gewertschätzt fühlen. Weil wenn dieses Bedürfnis nicht gedeckt ist, kann ich es auf menschlicher Ebene sehr gut verstehen, wenn sie dann woanders hingehen und sich anderen Anreizen oder Konstellationen widmen und dann wir leider ein weiteres kluges Köpfchen dann für unsere Welt verloren haben.
Ja, ich finde das genauso wie du. Also mich hat an meinem Job immer fasziniert, dass es irgendwo sind wir für dieses Gemeinwohl unterwegs. Ne? Das ist Gemeinwohlinteresse, was sie vertreten. Wir haben staatliche Aufgaben, die digital erledigt werden müssen. Und das fand ich für mich immer ist der Punkt, warum ich in dieser speziellen, eigentlich doch sehr speziellen Branche, weil versucht das mal irgendwie, wenn ich meinen Freunden mal versucht zu erklären, was eigentlich so kommunale IT-Dienstleister machst, da muss wie die anfangen, ja, du lässt dein Auto zu und das ist dann die IT, die da läuft. Das ist dann so, ne, dann
glaube ich, meine Freunde verstehen es immer noch nicht.
Ja, dann kapieren die das so irgendwann mal. Das ist aber das, was mich hier immer total fasziniert hat in diesem Bereich. Also das muss ich schon sagen. Und da, ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die das auch wirklich vor sich hertragen und sagen, wir wissen gerade in den letzten Jahren, konnte sehr, sehr viel Geld verdient werden in der Privatwirtschaft. Ich weiß, bei mir, da sind relativ wenig Leute gegangen. Also fast gar keine, muss ich zugeben, weil die das immer noch so mitnehmen. Und ergänzend dazu ist aber auch wichtig, dass man auch die Führung, auch vielleicht in Kommunalverwaltung ist das noch nicht so stark ausgeprägt, aber natürlich auch bei IT-Dienstleistern, jetzt egal welcher Art und Weise, dieses streng Hierarchische. Ich glaube, das muss man irgendwie ablegen. Es kann nicht immer jeder alles entscheiden. Das funktioniert auch nicht. Da muss man darauf verstehen, hast du halt deine Führungskraft, bist halt Chef an der Stelle. Aber mir war zum Beispiel selber immer wichtig, wenn wir wenn wir Themen hatten, Projekte hatten, wenn wir Probleme hatten, wenn wir mal technische Ausfälle hatten, da hat man eigentlich echt gemerkt, wie so eine Mannschaft funktioniert, wenn sich da jeder gehört fühlt. Da durfte jeder was sagen in diesen Runden. Da war völlig egal, ob der Abteilungsleiter, Teamleiter oder sonst irgendwas warst. Sondern da ging es darum, dass das Problem beseitigt wird und dass die Störung beseitigt wird. Und da, also wenn dieses Miteinander, ich glaube, das ist einfach total wichtig und das muss einfach noch mehr erfolgen. Gibt es da jetzt wirklich so ein Fortbildungsprogramm für hier, nimm daran teil, kriegst ein Zertifikat, du kannst das, ich glaube nicht, aber das ist so diese Offenheit, das muss einfach mehr bei den Leuten noch rein, finde ich.
Kann ich nur zustimmen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Möglichkeit da wäre, würden wir auch hier in Deutschland Gesetz erlassen, um das zu erzwingen. Aber das kann man ja eben nicht erzwingen, nee, sondern das muss man fördern. Und ich bin auch ein großer Fan davon, dass man sich anschaut, wie man dann auch private Beziehungen gestaltet, weil vieles lässt sich auch auf den Arbeitskontext übertragen, warum Menschen dann plötzlich sich zurückziehen, warum sie defensiv werden, warum sie vielleicht gewisse Risiken nicht frühzeitig melden, weil ein Angstfaktor mitspielt, weil die Person vielleicht früher schon sanktioniert wurde deswegen. Und ich bin bei dir. Es ist ein feiner Grat, weil Entscheidungen können nicht überall und unabgestimmt und chaotisch getroffen werden. Aber wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, ist die Annahme auch da, dass die Kommunikation nochmal stärker sein wird. Und das sollte nochmal gekoppelt werden mit entsprechenden Strukturen, dass wir über strukturelle, methodische Ansätze dann auch solche Informationen oder auch Dinge rausbekommen. Und was ich auch hier in meiner Abteilung als auch in der FITCO und wirklich in jeder einzelnen Rolle so in der Form explizit auch immer sage, ein Arbeitstag, ohne dass ich lache, ist ein schlechter Arbeitstag in meinen Augen, weil ich mache diese Arbeit natürlich, um meine Ziele zu erreichen, aber ich mache diese Arbeit auch, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn wir da nicht gemeinsam lachen, weil ich weiß nicht, du mir etwas erzählst, Lars, aus der Vergangenheit und ich mich nicht mehr einkriege und wir dann im nächsten Moment trotzdem wieder sehr zielorientiert an dem Thema arbeiten können, dann gehe ich sehr entspannt und positiv in den Feierabend.
Ja, wir haben irgendwie relativ schnell festgestellt, dass wir irgendwie die gleichen Hobbys und gleichen Leidenschaften alle haben. Ne? total interessant. Das war wirklich, naja gut, super war das. Das ist eigentlich ein perfekter Abschluss unseres Podcasts hier heute. Von daher würde ich dich zum Schluss eine Sache einfach nur noch mal fragen. Wenn du jetzt aus unserem Gespräch hier heute so eine Sache noch mal so für dich nach vorne stellen würdest, wo du sagst, ey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist mir eigentlich jetzt nochmal ganz besonders wichtig. Was wäre das?
Ich habe zwei Punkte, Lars, das tut mir leid. Der eine Punkt ist, dass wir mit dem Thema Deutschlandstack und plattformbasierte Verwaltung jetzt viel Grundlagenarbeit nicht nachholen, aber zusammenführen. Grundlagenarbeit bedeutet immer, dass die Resultate nicht unmittelbar sichtbar werden, sondern wir diese erst mit der Zeit sehen werden. Weswegen ich die Menschen, die in dieser Bubble unterwegs sind, bitten möchte, dass wir diese Grundlagenarbeit jetzt so sinnvoll wie möglich gestalten, sodass wir dann auch schnell Mehrwerte schaffen können für Bürgerinnen und Bürger, weil sie dann merken, du, das ist ja viel einfacher geworden mit dem Staat. Ich vertraue jetzt dem Staat, der ist ja handlungsfähig geworden. Und auch für Verwaltungsmitarbeitende als auch für IT-Dienstleister. Du, was wir hier bauen, das macht Spaß, was wir bauen und wir erfüllen die Anforderungen, die Menschen sind glücklich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, warum wir das Ganze machen. Und da sehe ich Potenzial, dass wir aus der Verwaltung heraus, aus der Politik heraus, aus dem Medienwesen heraus auch entsprechende Übersetzungsarbeit machen, damit verstanden wird, warum diese Grundlagenarbeit so gemacht wird und warum das zu einem Paradigmenwechsel auch führen wird. Weil wenn wir es nicht verstehen, dann kann ich auch verstehen, wenn Menschen nicht mitziehen. Und das ist ganz wichtig. Kommunikation ist das A und O, weil ich kann mich da nur wiederholen. Am Ende des Tages sind wir Menschen.
Lieber Thiele, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die tiefen thematischen Einblicke und vor allem für dieses wunderbare und sympathische Gespräch.
Lieber Lars, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich hatte großen Spaß und ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass ich eure Arbeit sehr wertschätze und ich mich auch auf eine Zusammenarbeit in den kommenden Monaten als auch Jahren sehr freue.
Darauf freue ich mich auch, lieber Thielack. In der nächsten Ausgabe unseres Podcasts haben wir einen Überraschungsgast für euch. Und danach senden wir live von der Smart Country Convention 2026, wo wir mit unserem Partner, der GAF Digital, einen Gemeinschaftsstand haben. Bis dahin, alles Gute, euer Lars Hoppmann.